Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Weinnasen, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist die Autorin und Journalistin Ilka Pemöller, die Grande Dame des People-Journalismus. Auch wenn sie selbst gerade erst wie Anfang 20 aussieht, ist sie bereits seit über 20 Jahren im Showbusiness. Sie war Bild-Chefreporterin, hat für OK, Gala, InStyle gearbeitet und leitet heute das Hauptstadtbüro der Bunten. Sie trifft die ganz großen Stars, ob Richard Gere, Simply Red, Robbie Williams, Rihanna. In Ilkas Telefonbuch sind alle Telefonnummern der Stars gespeichert. Sie ist nordisch by nature, eine Dern vom Dörp. Wir sprechen heute über ihr Buch Heimat, wo das Herz zu Hause ist, in dem sie 35 Stars zu ihrem ganz persönlichen Heimatgefühl befragt hat. Und wie man es als Holsteiner Dern in Berlin-Mitte aushält. Wir sprechen über Frauen in einer männerdominierten Medienwelt und natürlich versuchen wir, das ein oder andere Geheimnis über die Stars zu lüften. Wenn ich ihr einen Wein zuordnen müsste, würde ich sagen, sie trinkt gern Kabinettchen. Sie selbst ordnet sich aber eher beim Provence-Rosé ein. Finden wir heraus, was ihr Favorit ist. Herzlich willkommen und moin, liebe Ilka Pemöller.
Moin, Timo. Ach, wie herrlich du das so schön zusammengefasst hast. Da freue ich mich. Und du stolperst so ein bisschen über den Spitzenstein ja, wie mein Papa.
So muss er doch wehen.
Herrlich.
Ja, du hier nicht in Hollywood, wie meine Mutter mal gesagt hat.
Ja, wie kann denn das passieren? Wir sind hier im Hotel für Jahreszeiten in Hamburg. Das heißt, mitten in der Heimat, wo ich auch sehr lange gelebt habe. Und nicht so weit weg von meinem Heimatort, wo ich aufgewachsen bin.
Das Hotel Vier Jahreszeiten ist ja nicht nur nah an deinem Heimatort, es ist auch in Hamburg so ein bisschen deine zweite Heimat. Du bist häufig hier, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich habe hier tatsächlich das ein oder andere Shooting für Bunte gemacht, vor allem im letzten Jahr. Und die Kooperation mit dem Hotel läuft wirklich ganz toll. Es ist ein toller Austausch und es ist natürlich auch eine mondäne Location. Hier kann man wunderbar einfach auch natürlich die Stars inszenieren.
Ja, sind auch zauberhaftes Team, zauberhafte Menschen. Das ist alles sehr professionell
sehr
und sehr,
herzlich.
Sehr freundlich. Sehr herzlich, ja. Ist eine sehr gute familiäre Location, muss ich schon sagen. Du hier nicht in Hollywood, aber du hast in L.A. mal gelebt, ne?
Ich war dort mal einen Sommer lang, das war 2010, drei
Summer
Monate.
Summer of 69. Nein, Summer das ist
Moment, du hast doch vorhin gesagt, ich sehe doch aus wie Anfang 20. ja, ich war tatsächlich mal einen Sommer dort und hatte auch überlegt, nach Los Angeles zu gehen. Bin dann für zwei Hochzeiten meiner engsten Freunde zurückgeflogen gekommen und dann hat sich tatsächlich, wie das Leben so spielt, haben sich neue Wege ergeben und dann bin ich in Berlin gelandet.
Aber du warst zum Arbeiten drüben.
Ich war sehr, also das war jetzt drei Monate einfach, dass ich mal den Sommer wirklich in L.A. genieße. Und dort kenne ich auch tatsächlich viele Leute und habe ein gutes Netzwerk schon vor Ort. Aber ich war dort durch meinen Job, vor allem als Chefreporterin von Bild am Sonntag, war ich sehr oft in Los Angeles, sehr oft in Amerika generell, also New York, L.A. oder auch San Francisco. Habe dort wirklich viele Fotoshootings, viele Interviews gemacht und bin deshalb gerade aber so im Bereich Venice, so, das ist so ein Sehnsuchtsort für mich sehr zu Hause. Und dort war ich dann auch den Sommer und habe wirklich direkt am Strand bei einer Amerikanerin gewohnt. Es war ein knaller Sommer.
Ja, es ist ein ganz anderes Leben, ne?
Das ist ein ganz anderer Lifestyle. Vor allem in Venice ist es natürlich nochmal anders, als wenn du dann in West Hollywood bist. Muss man sagen, es ist auch wieder ein anderer Typ Mensch. Und da ist es schon sehr, wie man so sagt, laid back da unten und alle dann auf ihren Bikes und Surfboards in der linken und also das ist so alles, ja, easy going, aber dann trotzdem auch der Lifestyle, die genießen das natürlich, den Tag zu leben auch und da hast du das auch das Gesunde und so viele schöne Menschen, aber sehr
viel
offen.
Viel
Sport, genau, aber auch viele Partys.
Ja, das stimmt, das habe ich selbst auch schon erlebt, aber wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen so Stars in Amerika und Stars hier in Deutschland? Findest du, da ist gar nicht so ein großer Unterschied, die sind alle sehr ähnlich oder ist es doch schon ein bisschen abgedrehter und verrückter und arroganter vielleicht?
Nein, es gibt also auf jeden Fall einen großen Unterschied. Erstmal ist es natürlich, haben die Amis einen ganz anderen Tross an Leuten um sich rum. Also ich saß schon zum Beispiel mit Whitney Houston in einem Raum und hinter mir waren 12 Leute. Und dazu gehören dann eben also Management, Publicist, PR, Mann und wie auch immer. Und du bist und so also richtig die auch aufpassen oder von Plattenfirma, von, ich weiß nicht, war noch, glaube ich, jemand, der einen Werbedeal mit eingetütet hat, Konzertveranstalter auf englischer Seite, dann aber auch auf also englischsprachiger Seite, aber auch auf deutscher Seite, die da passen natürlich dann auch auf. Das, da sind eben die Schießhunde mit dabei. Das ist so, oder wenn du dann einfach natürlich über die Tour oder das Album sprechen sollst und dann komme ich und versuche natürlich private Fragen rauszulocken, dann heißt es dann gerne mal so, can we get back to the album, please? Mhm. Und dann denkst du so, ja, aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht sprechen, weil das Album ist ja der Anlass für ein Interview, aber es sollte nicht jetzt auf jeden Fall eine Doppelseite nur um die Musik gehen, sondern es muss natürlich schon in die Tiefe, oder das ist jetzt auch mein Anspruch oder meine, ja, also ja, mein Ziel immer, dass man schon versucht, dem auch nahe zu kommen. Und die amerikanischen Stars sind oftmals viel einstudierter. Die haben es aber auch drauf, dass sie dir ein gutes Gefühl geben, muss man mal sagen. Also viele Deutsche, ich sag nicht extra alle, viele deutsche Stars sind oft auch sperriger und die haben Angst, etwas von sich preiszugeben, obwohl das eigentlich auch für sie selbst gut wäre. Wenn sie mal für eine Verletzlichkeit oder irgendwie ein Scheitern oder so zum Beispiel preisgeben. Und die Amis, selbst wenn die gar nicht viel sagen, geben die dir aber so ein gutes Gefühl. Du gehst dann da raus und denkst schon so, das war ja wirklich großartig. Will Smith zum Beispiel, so, du fliegst da raus, der war so witzig, charmant. Dann hörst du das Band ab und denkst, ja, aber so richtig erzählt hat er ja eigentlich gar nichts. Aber es ist auch eine Kunst, dem anderen einfach, dem Journalisten ein gutes Gefühl zu geben. Als anstatt da zu sitzen, da möchte ich nicht drüber reden, dann wird es immer verbohrter, ja, für beide Seiten. Ne?
Man schafft sich gegenseitig keine Freundschaft damit so. Ne?
Nee.
Und dann bist du wieder zurück, aber nach Deutschland gekommen. Und bist dann direkt nach Berlin.
Ich bin dann direkt nach Berlin und hatte da schon einiges an Stationen hinter mir. War bei Bild am Sonntag, war Chefredakteurin von Life and Style, Okay Magazin, habe ich auch in der Chefredaktion gearbeitet. Und ich bin nach Berlin, um mich selbstständig als Journalistin zu machen. Und habe das auch, bis ich jetzt bei Bunte angefangen habe 2019, seitdem leite ich das Hauptstadtbüro, habe mit einer kleinen Ausnahmestation ein Jahr Bild-Zeitung, da habe ich die letzte Seite geleitet und gemacht, war ich wirklich dann über den Zeitraum selbstständig. Und das heißt, als Journalistin, als Autorin, als Beraterin von Chefredaktion, aber auch zum Beispiel für RTL Vox vor der Kamera, als Kolumnistin, freitags kommt Frau P, oder als PR-Beraterin für Mercedes-Benz, BMW, eben für solche Industriemarken in Kombination, aber immer mit Prominenten. Mhm. Also habe mich da sehr breit aufgestellt und bin nicht mehr so ganz klassisch in eine Schublade gesteckt worden. Das fand ich auch ganz spannend, einfach sich auch neu auszuprobieren und auch daran zu wachsen, was kann man oder was kann man noch alles lernen und ja, wie kann man sein Netzwerk und seine Kontakte einfach auch besser nutzen.
Mit Joko und Klaas hast du auch gearbeitet?
Mit Joko, ja, Joko kenne ich tatsächlich schon, also es ist wirklich jetzt schon lange her, da war der noch bei Me, Myself and I, das war in Hamburg eine Produktionsfirma. Und so lange kennen Joko und ich uns schon. Ich mag den wahnsinnig gerne. Ich meine, irre, was der für eine Karriere hingelegt hat mit Klaas. Und Klaas war tatsächlich in einem Casting von Viva. Und daher kenne ich ihn, weil damals haben wir bei Bild am Sonntag ein Jugendmagazin gemacht. Das habe ich entwickelt und dann auch geleitet, die Viva-Bums. Und deswegen haben wir dann auch Geschichten mit Klaas gemacht. Also
ich kenne Klaas noch länger, denn ich komme aus Oldenburg und Klaas kommt auch aus Oldenburg. Ich kenne ihn sogar noch aus seiner Friseurlehrzeit und mehr Geschichten möchte ich dann auch nicht preisgeben.
Oh, wie herrlich. Ja. Ach, schön.
Ja, auch ein witziger Vogel. Und jetzt bist du ja, wie ich schon sagte, eine Holsteiner Dern. Du bist vom Land. Man ist da ja immer sehr Heimat- und naturverbunden. Wie kommt man, wie kommst du in Berlin zurecht? Ist das was, wo du sagst, hey, mega, oder bist du immer froh, wenn du wieder zu Hause bist, weil Freundschaften hier pflegen ist doch was anderes als in einer Großstadt, wo alles sehr oberflächlich ist?
Also in Berlin komme ich gut zurecht, musste mich dann natürlich auch erstmal so eingrooven, aber es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt, bevor ich da hingezogen bin, 2010 nicht schon in Berlin gewesen, da war ich durch meinen Job schon sehr oft. Es ist aber was anderes, wenn du in der Stadt lebst und ich habe das immer so ein bisschen so gesagt, ich habe mir so Berlin zu meinem Spielplatz gemacht. Das ist, es ist wirklich, man sagt ja immer so schön, da spielt die Musik und da ist es einfach, es ist ein buntes Treiben, das ist eine kosmopolitische Stadt und das war für mich damals als Journalistin natürlich traumhaft, als Freie Reihe, sich quasi dort zu tummeln, wo alles abgeht. Das heißt, du kannst ganz schnell sagen, ich kann mein Netzwerk weiter irgendwie breiter aufstellen, weil du kannst Manager XY, die von der Plattenfirma, Künstlerin so und so treffen, die sind ja alle vor Ort, du musst nicht mehr anreisen. Und du triffst dich dann sowieso auch in den gängigen Lokalitäten, wo sich alle, das ist einfach, das sind eben viele kleine Dörfer oder diese Szene, gerade diese Showbranche, die tummelt sich eben an denselben Orten. Und dann bist du auch dort, wo eben einfach ja die Luzi abgeht sozusagen. Und das ist schon schön und das genieße ich auch. Ich war oder bin aber auch immer zwischendurch mal wieder ein bisschen Mitte satt gewesen. Ich war 11 Jahre in Mitte, ich bin gerade umgezogen nach Charlottenburg.
Also es wunderschön.
Ist ja, sehr schön, ist auch ein anderer Schnack. Aber weil man dann eben so ein bisschen manchmal dieses Trubelige...
Ja, Charlottenburg so ein bisschen wie das Eppendorf von Hamburg.
Ja, ja. Und ich finde jetzt irgendwie so auch so jetzt, weißt du, so nach 11 Jahren, ich bin natürlich anders nach Berlin gekommen, als ich jetzt bin. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich noch die gleiche wäre. Hat mich ja auch verändert. Ich bin ja auch, naja, gewachsen, bin vielleicht aber nicht unbedingt erwachsen geworden. Aber auf jeden Fall, das Kind in mir ist immer noch, tobt immer noch sehr laut. Aber um nur zu sagen, mit Mitte, das ist dann eben mal sehr trubelig oder generell Berlin laut. Dann als Kind vom Land brauche ich dann eben die Natur und das merke ich eben auch, je älter ich werde, dass es mich wieder nach Hause zieht. Und jetzt auch nicht nur Corona-bedingt, dass ich mehr bei meiner Familie sein möchte, dass ich regelmäßig meine Eltern sehen möchte. Also ich bin schon, sage ich mal, alle 6 Wochen, ich glaube sogar letztes Jahr war ich jeden Monat da, Corona-bedingt konnte man ja dann auch Homeoffice dann dort von dort machen, dass ich einfach auch sage, oh, ich bin mal wieder in der Natur. Und der erste Satz, wenn ich aus dem Auto steige, ist immer, oh, die Luft. Und dann lacht mein großer Bruder immer. Er sagt, oh, das sagst du jedes Mal. Und dann sage ich, ja, du wohnst ja auch nicht in Berlin, weil da ist die Luft nun mal einfach, egal wie, ob die besungen wird oder nicht, die ist einfach schlecht.
Ja, ja, sie ist dicker. Ne? Also ich komme auch vom Land und ich muss sagen, ich habe auch mal das Gefühl, die Luft ist nicht nur besser, auch die Zeit läuft halb so schnell, wenn du aus dieser Großstadt raus bist. Ne? Auf dem Land ist einfach immer, hat immer so einen automatischen Erholungsfaktor, sobald du ankommst.
Total. Und ich gehe da auch gerne dann eben wirklich mit meiner Mutter und dem Hund spazieren im Wald und dann das ist einfach so die Lungen wieder füllen. Oder aber ich bin auch wirklich gern und oft auf Sylt. Das ist meine Heimatinsel. Das hat nichts mit Schickimicki zu tun, sondern es eher sind Kindheitserinnerungen.
Kann man auch machen, kann man auch haben, wenn man will.
Ja. Also ich lieb's.
Ich liebe auch die anderen Seiten von Sylt,
genau,
wo Schickimicki gar nicht stattfindet.
Ganz genau, dann bist du einfach in aller Ruhe irgendwie, sag ich mal, ich radel dann um die Insel und suche auch wirklich dann eben, ich bin auch allein im Strandkorb, lese und mit sich selbst einfach auch mal allein sein, stundenlang spazieren gehen, Kopf frei pusten lassen und so. Und das ist, aber es hat auch ganz viel mit Kindheitserinnerungen zu tun, so der Duft von Heckenrosen oder so zum Beispiel, das ist für mich auch so ein Sehnsuchtsduft und auch hat auch viel mit Heimat zu tun.
Hast du dann nicht auch immer so ein bisschen den Reiz, so ein Jeeper, so wenn man im Strandkorb liegt, oh, jetzt könnte ich zu Peter ins Cliff gehen da nach Kampen und ins Rote Cliff und dann da könnte ich den und den treffen und da hängen gerade die Kaulitz-Brüder und treten durch die Decke oder so. Oder?
Das ist lustig, dass du die Kaulitz-Brüder erwähnst, weil ich habe tatsächlich mit denen zu deren Tokyo Hotel Hochzeiten auf Sylt riesen Shooting mal gehabt und das war wirklich so, die hatten 2 Bodyguards dabei. Die Leute sind, die haben die überall natürlich erkannt und die sind auf die zugestimmt. Wir mussten also wirklich uns kleine so, naja, Ruheorte suchen oder offenbar auf dem Leuchtturm, wo sonst keiner war, aber die sind ausgeflippt. Aber ob ich das habe, nee, ich sag mal,
du machst dann wirklich Urlaub. Also du kannst dann, Arbeit und Privates dann schon
total,
richtig.
Total, also dann ich brauche das dann auch, um meine Akkus auch wieder aufzuladen. Aber es, sag ich mal so, es kommt natürlich, man kommt manchmal nicht dran vorbei, du läufst irgendwo längs und dann trifft man den einen oder anderen. Und das ist ja auch irgendwie schön, das hat ja auch was Dörfliches oder da treiben sich dann die Leute rum. Das ist dann wieder so, ist ja auch herrlich, dann spontan auf einmal was trinken zu gehen oder sich zu sehen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich dann sage, oh, ich muss jetzt unbedingt da eine Geschichte oder so irgendwie machen. Man freut sich dann auch einfach mal, nee, man muss eben nicht.
Das ist dann wie eine Kontaktpflege im Geschäftlichen sozusagen, wenn man Leute manchmal trifft, oder? So wie bei Businesspartnern im Vertrieb, wo man manchmal einfach nur einen Kaffee trinkt, ohne jetzt groß irgendwie über Geschäfte zu sprechen, stelle ich mir das vor, wenn du irgendwie einen Star auf Sylt triffst, dann trinkt man auch mal einen Kaffee, aber es ist genau wie du sagst, nicht so, dass man gleich eine Geschichte draus machen muss. Man hat mal gequatscht und dann sieht man sich irgendwann wieder.
Genau,
und dann
so macht man das ja auch manchmal in Berlin auch, ne? Oder in Hamburg oder so. Das ist ja auch so einfach Kontaktpflege, genau. Dass du einfach nicht, das ist ja viel besser, wenn du eigentlich gar nichts willst. Und wenn du dann was willst, hast du aber trotzdem gerade so den Draht, ne? Also aufgebaut. Das ist auch ganz wichtig.
Und ist auf Sylt in der Ruhephase auch diese wunderbare Idee zu deinem Buch entstanden oder wo kam dir die Idee?
Nee, die Idee für mein Buch ist tatsächlich so, es ist gewachsen. Ich glaube, das ist einfach so, meine Mutter hat gern mal so Pferdestallfeste gemacht und auch mit alten Heimatverbundenen, als die ich schon kenne, seitdem ich noch also Kind war sozusagen. Und da habe ich gedacht, oh, ist das schön, einfach diesen älteren Menschen zuzuhören. Das ist zum Beispiel einer, auf dessen Kinderfest ich früher war. Und das war Hermi Witten, Gott hab ihn selig. Der erzählte auf einmal so alte Geschichten, als er 14 war und war, was er sich von seinem ersten Konfirmandengeld gekauft hatte, nämlich einen Puffgang. Und dann hört man diesen Geschichten zu und denkt so, ich war früher bei ihm auf dem Kinderfest, was erzählt er mir denn jetzt als erwachsener Frau? Und das erzählt er aber dann damals, Gott hab ihn selig, auf jeden Fall erzählt, ich rede mich um Kopf und Kragen, hatte auf jeden Fall
so herrlich. Das ist so eine sehr menschliche, normale Geschichte.
Total, also. Und das fand ich irgendwie so ganz herrlich, von na wie viel Mark das noch so war und dem zuzuhören. Und da habe ich dann auch gedacht, Mann, das ist so schön, es haben so viele Menschen einfach so viele Geschichten, die nicht gehört werden oder die aber auch, die gehört werden müssen. So, und dann denkt man erst so, macht man was mit den Schleswig-Holsteinern? Nee, und Moment, wo tummel ich mich denn rum? Und ausgerechnet diese Idee kam dann in Kroatien, als ich mit einer Freundin im Auto fuhr und wir haben laut Nirvana gehört. Und das ist wiederum meine Jugend, Kindheit.
Ja, ich liebe es.
Und das hat mich auf einmal so zurückgebeamt, das ist jetzt ein paar Jahre später passiert, dass ich auf einmal gesagt habe, wo hast du was zum Schreiben, wo hast du was zum Schreiben? Dann habe ich einen ausgedruckten, eine Bordkarte, DIN A4 ausgedruckt, genommen, die habe ich auch immer noch und habe da hinten Namen raufgeschrieben von Prominenten. Es sind wirklich, also diese Liste ist schon, die ist schon fast zerknüttelt, vergilbt und alles, aber es sind Leute von dieser Liste in meinem Buch drin. Und das habe ich damals aufgeschrieben und ich hatte, das war wie so ein Kick einfach. Es kam in meinen Kopf und dann dauerte es aber von diesem, ich habe da eine Idee, bis zu der Entstehung nochmal 7 Jahre. Also das hat dann einfach noch so, bis ich dann einfach gesagt habe, ich räume jetzt auch, sag ich mal, oder ja, ich räume diesem Buch genügend Raum und Platz und so ein. Und also, dass ich einfach sage, ich widme mich wirklich diesem Buch und gehe das auch einfach selbst mal an, dass ich so ohne eine Marke hinter mir, also ohne ein Magazin, ohne eine Tageszeitung oder so, dass ich als Ilka P. Möller sage, ich krieg das schon gewuppt, weil ich habe ein breites Netzwerk. Und dass ich dann wirklich sage, ich bringe jetzt dieses Buch raus. Und dann habe ich 1,5 Jahre an meinem Herzensprojekt, wie ich es gerne nenne, gearbeitet.
Ja, Heimat, wo das Herz zu Hause ist. 35 Prominente erzählen ihre ganz persönliche Geschichte mit wunderbaren Menschen. Und ich muss sagen, kennen ist übertrieben, aber ich durfte schon einige davon mal kennenlernen auf verschiedenen Veranstaltungen. Und deswegen weiß ich, dass sie, egal was die Presse jemals berichtet hat, feine Kerle oder Mädels sind. Also wenn ich an Lothar Matthäus denke oder auch den einen Menschen, den ich sehr schätze, ist H.P. Baxter, der unfassbar lustig ist.
Der ist so lustig.
Wie kriegst du es hin, dass die Leute ihre Heimatgeschichten erzählen, was ja unheimlich persönlich ist? Und ich glaube, das ist ja sowieso eine große Herausforderung deines Jobs, Leuten Informationen in Anführungszeichen zu entlocken, die für sie sehr persönlich sind, aber da jetzt keine reißerische Geschichte draus machen. Manchmal erzählen ja vielleicht auch Leute Dinge, die sie vielleicht gar nicht sagen wollten oder so. Man hat ja vielleicht auch dann dieses, fuck, ich könnte da jetzt was ganz Großes draus machen. Und man denkt dann aber doch vielleicht auf der anderen Seite im Herzen, das würde den jetzt aber vielleicht auch killen. Wie schafft man es als Journalistin da so diesen schmalen Grat zu gehen und nicht Leute reinzureißen, aber trotzdem irgendwie gute Geschichten draus zu machen? Gibt es da irgendwie so Gentleman Agreements auch, dass man sagt so, hätte ich nicht sagen sollen, lass das mal oder?
Also, wo fange ich an? Erstmal, na klar, gibt es immer diese Momente und vielleicht aus einer Weinlaune heraus, wo man abends lustig zusammensitzt und der oder diejenige erzählt dann zu viel. Und dann ist es, glaube ich, das ist wie so eine, ja, es ist, finde ich, wie so eine goldene Regel, dass man dann natürlich nicht jetzt einfach, oder dass man das ausnutzt und dass man das dann auch direkt schreibt. Ob jetzt irgendwie bei einer Tageszeitung kann man das ja direkt, oder online kann man das ja direkt raushauen. So, das merkt derjenige sich aber. Und man darf nicht unterschätzen, dass sich das nicht nur merkt, sondern auch, dass das wieder Kreise ziehen kann mit nach dem Motto, bei der würde ich aufpassen oder so. Und das will man irgendwie auch nicht. Es gibt bestimmt, das kenne ich schon durch meinen Werdegang und dadurch, dass ich für einschlägige Publikationen gearbeitet habe und auch noch arbeite, das ist natürlich, manche schon sagen, Vorsicht, man muss aufpassen und so. Ja, das stimmt schon einerseits, aber es ist immer ein, finde ich, so arbeite ich, ein Hand in Hand. Und dass man natürlich guckt, also Weinlaune, das eine ist, ich kann dann schon unterscheiden, wann ist man privat, wann nicht. Wenn derjenige aber in dem Moment natürlich an dem Abend dann sagt, der ist jetzt frisch verliebt, um mal ein schönes Beispiel zu nennen, dann denkt man natürlich, die Geschichte möchte ich, da hat man natürlich ein Reporterherz, die möchte ich gerne haben. So, aber was ist, finde ich, Fair Play? Am nächsten Tag spricht man dann nochmal miteinander und sagt, du hast da gestern was gesagt, wollen wir es nicht zusammen machen, komm. Und das ist das Ding, wollen wir es nicht zusammen machen? Und das habe ich mir über Jahre aufgebaut, eben das Vertrauen auch von Leuten. Und ich glaube, das spielt auch ganz viel mit, wenn du sagst so, dass man Menschen nicht verheizt. Ne, dass du einfach nur für eine Geschichte und nur für die Titelgeschichte einmal und dann hast du danach aber verbrannte Erde hinterlassen. Und das ist, man, es finden nicht immer alle alles gut, was man macht und so. Da muss man sich auch von lösen. Man kann es nicht immer jedem recht machen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man Geschichten weiß und die dann, sagen wir, den Prominenten damit auch dann konfrontiert. Oder jetzt sind wir bei Heimat, weil du es gerade sagst. Das sind wirklich ganz persönliche Geschichten. Und bei meinen Anfragen, ich habe natürlich nicht nur 35 Leute angefragt, ich habe viel mehr angefragt. Und es hagelt natürlich auch viele Absagen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Entweder aus Zeitgründen das eine oder aber auch, weil Leute wussten, also dass es so privat wird, weil es geht um Familie, Kindheit, es geht um, also es spielt ja so viel mit, Heimat.
Ja, ich habe vieles gelesen, da hat ja auch, viele erzählen natürlich auch von Verletzungen und von Geschichten mit den Eltern.
Genau, und das ist ja die Frage immer, wie will ich mich oder wie viel will ich von mir zeigen? Und das ist, glaube ich, so ein schmaler Grat. Manche wollen, die in der Öffentlichkeit sind, gar nicht so viel von sich zeigen. Und das ist natürlich dann gerade umso spannender. Man möchte das wissen. Man möchte das nicht nur als Reporter, sondern als, ich sag mal, als Leser, als Zuschauer. Man möchte ja einfach über den, den man gut findet, der in der Öffentlichkeit steht, der irgendwie eine schillernde Persönlichkeit ist, etwas erfahren. Und dann ist das ja so, und es geht immer um die Begegnung mit Menschen. Wer, also inwieweit öffnet er sich? Was gebe ich dem aber auch entgegen? Dann würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mich mit jemandem treffe, man schenkt sich gegenseitig die Zeit. Derjenige hat vielleicht, so ist es ja oft, dann hat er ein neues Album, ein neues Buch oder wie auch immer was raus, man trifft sich schon mal als Journalist und als Prominenter und der eine will ja auch in die Öffentlichkeit mit seinem neuen Produkt. Das heißt, er braucht ja auch dann irgendwie uns als Journalisten und als Medium. Es ist eben ein Geben und Nehmen. Und dann ist aber die Frage, was gebe ich wem, wie weit zeige ich mich, was lasse ich raus, ob es eine Trennung ist. Natürlich wird über Trennung unlieber, doofes Wort, nicht so gern gesprochen, wie über eine neue Liebe oder so. Es ist ja völlig klar. Aber das Ding ist auch, du kannst nicht mit, finde ich, mit einem Medium die Hochzeit feiern und Honeymoon und so zeigen. Und dann wird aber über die Scheidung, oh nein, da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Ist auch immer so ein Ding.
Und es interessiert die Leute im Zweifelsfall noch mehr.
Na, genau. Und das Ding ist auch, du kannst nicht nur die schönen Seiten zeigen, aber.
Und glaubst du, dass es Leuten, die, sagen wir mal, mehr gesettelt sind, wie ein Udo Lindenberg, ein Heino, die, sagen wir mal, so ihre Karriere eigentlich, ich will nicht beendet haben, aber schon mehr als über den Höhepunkt sind, denen eigentlich keiner mehr was anhaben kann, fällt es denen leichter, über Dinge zu sprechen, weil sie wissen, ich kann eigentlich nicht mehr verletzt werden. Ist es bei jungen Stars vielleicht so, dass die sich noch mehr schützen, weil sie sagen, ich habe meine Karriere noch für mich, ich will gar nicht so viel preisgeben. Und das Alte eher sagen, schreib doch, was du willst, ich habe es eh geschafft.
Na, ich glaube einfach, Erfahrung spielt eine ganz wichtige Rolle. Und natürlich jetzt, wenn man bei Udo oder so ist, der hat wirklich, ich meine, Höhepunkt der Karriere, jetzt musste er leider Corona-bedingt so oft seine große Stadientournee wieder absagen, was ich todtraurig finde und auch für alle anderen Künstler. Aber der hat natürlich echt schon viel durch. Und mit dem habe ich aber auch ein Vertrauensverhältnis. Wir haben das Shooting im Atlantik gemacht und Udo hat mir dann da noch eine extra Location organisiert. Und er sagt auch immer so, und der lässt sich sonst eigentlich von niemandem anders als außer von Tina Acke fotografieren. Da habe ich gesagt, Udo, alle sind in diesem Buch von einem und demselben Fotografen fotografiert worden. Bitte, das muss aus einem Guss sein. Da hat er gesagt, okay, da machen wir eine Ausnahme. Hat er direkt dem Fotografen gesagt, er nennt mich liebevoll Sprosse. Da hat er, du, das machen wir jetzt hier nur für Sprosse, nur dass das klar ist und es auch nur fürs Buch und so. Ganz, und das nehme ich natürlich als schönstes Kompliment an. Und Udo, ja, ist so ein Vertrauensding. Udo weiß aber eben auch, was er sagt. Und er hat auch immer gesagt, dass er hätte, Marlene Dietrich hat irgendwann mal gesagt, man darf nicht zu viel von sich preisgeben, sonst entmystifiziert man sich. Und das fand ich ganz spannend, dass dieser Mythos Star erhalten bleibt, das Geheimnis sind. Und deswegen ist es ja so interessant, dass man unbedingt alle Geheimnisse erfahren möchte oder die ans Licht bringen möchte von diesen Megastars. Aber der weiß schon ganz genau, was und was nicht. Also muss man mal sagen. Und der, das ist eben uns, und viele, und die wissen aber auch, was das bedeutet. bedeutet Umgang mit Presse. Das ist ein, da bin ich wieder beim Geben und Nehmen mit dem Austausch. Und dann gibt es eben Jüngere, die erstmal unerfahren sind, vielleicht auch unsicher oder die wollen sich nur in einem besonderen Licht zeigen, haben dann auch vielleicht Berater, die komplett abschotten, denen vertrauen die. Und das wieder erfährt man ganz oft und auch gerade natürlich jetzt auch die Instagram, sag ich mal, Generation, die wollen lieber dann sich eben von nur von der besten Seite zeigen. Und es gibt eben nicht nur oben.
Das ist halt nicht die wahre, genau. Der wahre Tag so, ne? Das Leben ist halt anders.
Ganz genau, es ist eben ohne Filter, ne?
Ja. Ja, ja. Aus einer Weinlaune heraus, hast du gesagt, ist diese Idee entstanden. Und Wein ist ja auch ein wichtiges Thema dieses Podcasts. Und ich habe mir überlegt, was ist Ilka für ein Mensch? Ich habe dich ja noch nicht so intensiv kennengelernt, aber du bist ja sehr fröhliches Gemüt und strahlst wie die Sonne Südfrankreichs.
Oh.
Und deswegen war ich der Meinung, ich glaube, dass dir sehr, sehr gut Provence-Rosé zu Gesicht steht. Und wir haben heute einen hervorragenden Provence-Rosé mitgebracht von Château Gassier, Le Pas de Moine, der Pfad der Mönche. Dieses Weingut ist so ein bisschen östlich von Aix-en-Provence und ist nicht so groß tatsächlich. Und die haben ein paar Parzellen, die sind an einem Weinberg am Mont Saint-Victoire gelegen. Und dort sind die Mönche früher mal langgelaufen zu einer Kapelle zum Pilgern. Und deswegen von diesen Parzellen kommen diese Reben. Und deswegen ist Le Pas de Moine, der Pfad der Mönche. Es ist sozusagen der Zweitwein vom Weingut. Und ich würde sagen, wir stoßen mal an.
Also ich würde sagen, ein Treffer, jetzt schon vorab.
A votre santé.
Oh, schön. So schön leicht. Ich liebe das ja so. Also ich muss sagen, ich sage ja auch gern im Sommer mit meinen Mädels, dann sage ich Rosé Olé. Gab es schon etliche WhatsApp-Gruppen.
Ja, die Leute lieben ja Rosé. Rosé ist ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich so ein Dauerbrenner geworden, was man früher nur
war
im Sommer...
War früher nicht, ne?
Nein, früher hat man das wirklich nur im Sommer und auch echt nicht so viel. Und heute ist Rosé wirklich ein Ganzjahresprodukt. Hat, glaube ich, auch mit veränderten Reisegewohnheiten zu tun und dass heute nicht mehr nur die Haute-Volée nach Saint-Tropez fährt, sondern jedermann, der sich das leisten kann. Und Provence-Rosé ist wirklich, hat einen unfassbaren Feldzug gestartet. Und es ist auch so witzig, dass bei Provence-Rosé auch so eine, für den Deutschen, der sehr preissensibel ist, so eine komplette Scheißegal-Stimmung, nenne ich es mal, herrscht. Also, wo bei jedem deutschen Winzer guckt, was kostet denn der Weißherbst? Oh ja, no, das ist viel zu teuer. Oh, Rosé, 20 Euro Provence, super.
Nehme ich gleich zwei Sechserkisten.
Das ist ganz witzig, dass die das so gut geschafft haben. Und,
aber gute Wahl von dir, mag ich gern. Und das hat so was Leichtes und ne, also das ist so.
Ja,
und die
hat
Farbe.
Aber auch so eine schöne Kräuternote, die ich so gut finde.
Ah, da muss ich nochmal probieren.
Mm.
Du machst das natürlich so ganz fachmännisch, dass man dann auch hört, dass du den Wein gerade so über den Gaumen so, wie nennt man das, spülst? Nein, also bei mir hört man das gar nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen.
Wenn man so ein bisschen Luft so durch die Zähne reinzieht, dann bringt das so ein bisschen schnellere Oxidation durch die Luft. Also du nimmst die ganzen Aromen ja über die Nase wahr. Also du schmeckst ja nur süß, sauer, salzig und das berühmte Umami auf der Zunge. Und du nimmst ja die ganzen Aromen über die Nase wahr, wenn du so ein bisschen Luft reinziehst. Dann ist das halt, spülst du die Aromen so ein bisschen stärker in den Nasengang und nimmst ein bisschen mehr wahr. Und wir nehmen beide noch was wahr, das heißt, wir sind schon mal Corona-frei. Das ist ja auch schon mal ganz
ja,
gut.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, schön, dass dir das gefällt. Ich habe dich ja, also du sagtest, du bist Provence-Rosé. Ich habe gedacht, das könnte auch ein Kabinett ganz gut passen bei dir, weil du auch viel unterwegs bist. Und ich weiß, dass auch bei dir bestimmt mit Stars in viel Gastronomie unterwegs auch bestimmt
das
ein oder andere Weinchen getrunken wird. Und deswegen kommen wir gleich noch zu was anderem. Aber zurück zum Buch erstmal, würde ich sagen. Also der Journalismus hat da ja wirklich eine große Verantwortung, so den Stars gegenüber auch. Auch so dieses Öffentliche und Private so ein bisschen gut einzuschätzen und zu trennen und die Leute vielleicht auch so ein bisschen zu schützen, die Geheimnisse der Stars zu schützen. Aber man will immer was rausholen, das habe ich verstanden. Wie du bist jetzt als Frau im Journalismus unterwegs und es gibt ja, glaube ich, auch ziemlich viele Männer, populäre Männer im Journalismus. Nicht nur Günther Jauch und Thomas Gottschalk, wobei ist, kann man Thomas Gottschalk eigentlich als Journalisten sehen, Radiomoderator ist. Er hat Journalismus studiert, glaube ich, ne? Ja.
Oh Gott, frag mich jetzt. In jeder Bio bin ich da nicht so drin. Vor den Interviews, ja.
Aber Frauen sind ja, wie wahrscheinlich leider überall in unserer Gesellschaft, auch im Journalismus, eigentlich in einer Männerdomäne unterwegs. Also die Chefredaktion an sich und die Entscheidungen werden ja wahrscheinlich überwiegend, wenn ich mir das so richtig beobachte, immer noch von Männern getroffen. Oder sieht man das falsch?
Ich finde schon, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Also wenn ich jetzt so mal verfolge alleine, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Als ich angefangen habe als junges Ding, Anfang 20, bei Bild am Sonntag, da herrschte nochmal ein ganz anderer Wind sozusagen. Ne? Und das, da hätte ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht so zugetraut oder das auch gar nicht, dass ich da irgendwo reinrede oder mich positioniere, weil da wurde sich gesiezt, man hat aber auch Respekt einfach vor denen gehabt. Ich hatte zwei sehr starke Chefs in der Show von der Bild am Sonntag. Zwischenzeitlich hat die Show mit Bild kooperiert, dann waren die wieder getrennt, es war ein Hin und Her. Naja, und das hat man, also man hat wirklich Respekt gehabt. Man musste auch immer so, es war aber eine mega Schule, muss man mal sagen auch. Ne? So dieses, man ist da auch so reingewachsen, sich zu behaupten, gerade weil da so starke Männer waren. Jetzt ist es so, das ist nicht bei Bunte so, dass nur einer oder nur zwei in der Chefredaktion, und zwar die Männer, das entscheiden, sondern man macht jeden Tag mehrere Konferenzen. Durch Corona eben sind es Videocalls und es werden über Zeilen gesprochen. Ne? Und das ist schon sehr, finde ich, spannend auch, dass man natürlich guckt, Themen, ich sehe da auch mich in der Pflicht und so, dass ich natürlich auch andere Prominente, finde ich, positioniere und mich für die stark mache, die jetzt nicht so, sag ich mal, das gängige, bunte Publikum normalerweise sind, sondern es macht es ja auch aus. Wir sind in einer neuen Zeit. Es geht um Female Empowerment, es geht um MeToo, es geht um Diversity und dass man solche Themen auch ganz klar reinmischt, weil die sind zeitgemäß. Und da sehe ich mich in meiner Funktion wirklich verpflichtet auch, dass ich sage, die Frau ist gerade up to date, die ist stark, die macht sich, die müssten wir irgendwie auf jeden Fall mit reinnehmen. So, und dann wird darüber diskutiert und man gewinnt nicht jeden Kampf, aber ich finde, man muss sich stark machen.
Ja, aber Frauen müssen sich gefühlt immer noch stärker machen als Männer, die müssen immer mehr Leistung bringen, um das Gleiche zu kriegen. Das ist so das, was ich auch bei Freunden sehe, in anderen Firmen, und ich denke immer, Mama Mia, wann kommen wir endlich an den Tag, wo das irgendwie equal ist und einfach.
Aber es hat sich schon ganz viel getan. Ich gehe da aber mit, was du sagst, ne? Dass man wirklich viel kämpfen muss. Aber wir sind jetzt so, also ich kenne viele starke, tolle Frauen in gehobenen Positionen und die haben natürlich aber auch dafür ordentlich gerackert. Mich übrigens eingeschlossen, muss man mal sagen. Also es ist ja nicht, dass ich jetzt von heute auf morgen auf einmal Chefreporterin war oder Chefredakteurin und so. Ich gucke eben auch schon jetzt, oh Gott, auf über zwei Jahrzehnte zurück und so. Aber das, ja klar, da gehört viel Anstrengung dazu. Genau, ja, ich habe sehr jung angefangen. Aber das ist ja so auch das Spannende, wie sich Dinge dann einfach natürlich verändern, ne? Und das auch in allen Verlagen, muss man mal sagen. Oder wie du auch sagst, auch in allen unterschiedlichen Bereichen. Aber das ist noch ein sehr, sehr großes Feld. Da kann noch viel mehr passieren. Es gibt ja auch inzwischen richtig Frauen, die sich dafür einsetzen, dass es Frauen in Führungspositionen, also dass die sagt, das und das sind die richtigen Top-Frauen für die Top-Positionen und sich dafür richtig mit einer Firma oder so stark macht, wie Tijen Unaran zum Beispiel, die hat das Netzwerk Global Digital Women oder so. Und das finde ich auch interessant. Und die sagt auch so, das ist erst der Anfang, meint sie, da muss noch viel mehr bewegt werden.
Es gibt auch einfach ganz viele Bereiche, da sind Frauen einfach auch besser als Männer. Fragt sich nur, warum sie noch nicht in Teilen da angekommen sind. Aber ich glaube auch, das ist ein Prozess, der stattfindet. Aber das Showgeschäft war ja auch schon früher deutlich anders. Die Showmaster waren ja früher auch irgendwie alles nur Männer. Wie findest du, hat sich das Showgeschäft, ich meine, du bist jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahren dabei, wie hat sich das Showgeschäft so verändert? Ist es sozialverträglicher geworden? Waren die Ellenbogen früher härter? Oder ist das Showgeschäft irgendwie heute sozialer geworden und irgendwie besser? Oder ist man heute eigentlich eher härter, lässt mehr Leute über die Klinge springen?
Oh, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt Ich glaube, das ist einfach, es hat sich erstmal verjüngt. Das muss man jetzt auch mal sagen. Früher waren es dann tatsächlich, also wenn ich jetzt so ein bisschen auch an die Öffentlich-Rechtlichen denke, wer da in welchen Führungspositionen war.
Alte,
ne?
Weiße Männer.
Du hast es jetzt gesagt,
das
ja.
Das hat er nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt. So, und das ist einfach so, und da merkst du natürlich schon, oder du siehst auch eben, ich glaube, das ist jetzt von Böhmermann oder so, die seine Chefin, ich sage Ex-Chefin, ist, also, ne, also sagt es ja schon das Wort Chefin, also er hat eine Frau als Boss. So, und da siehst du auch einfach, und es ist eine ganz andere Generation. Für manche Mit-20er sind die Mit-40er ja auch schon alt. Aber da hat sich schon viel getan. Früher waren es dann aber schon die 60-Jährigen. Ja, ich glaube einfach so, dass viel mehr Offenheit auch, dadurch, dass natürlich auch durch die privaten TV-Sender, Radiosender und viel mehr ausprobiert wird und sich natürlich auch so, dass im digitalen Bereich so viel neu entwickelt mit einer ganz neuen Generation, dass das so aufgebrochen wird. Und es gibt auch natürlich, gerade jetzt so, wenn wir über Startup oder junge Medienszene oder so sprechen, da gibt es natürlich auch einfach viel flachere Hierarchien oder so auch. Also das ist, aber das muss sich noch ein bisschen mehr mischen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, früher war es viel härter, oder wenn du jetzt so über die alten Showmaster Kuhlenkampf und so sprichst, da war ich ja noch nicht geboren.
Sehr gut. Aber ich finde es, ja, du hast recht, es ist viel jünger geworden, wenn man überlegt, was heute das Durchschnittsalter der Moderatoren ist, natürlich deutlich gesunken.
Ja. Und Joko und Klaas hast du ja selbst als Beispiel. Das sind unsere größten Moderatoren. Yes. Das ist in Deutschland.
Traurig, aber wahr.
Ja, es ist in Deutschland, nein. Ja.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Und dann kommt ja auch oftmals erstmal lange nichts.
Leider wird zu wenig gewagt. Das finde ich ja dann immer so schlimm. Und jetzt wird auch wieder Wetten, das gefeiert. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, Leute, ganz ehrlich, mach doch bitte was Neues. Ja. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und alle feierten das so, es war so schön. Und ich sagte, nee, ich habe es nicht geguckt. Und ganz ehrlich, alles hat seine Zeit. Natürlich ist das schön, manchmal irgendwie zurückzublicken. Und manchmal auch so ein bisschen so Sachen so zu romantisieren. Das ist eben, wenn man beim Rückblicken wird ja auch einiges so beschönigt. Aber meine Güte,
es ist halt traurig, es ist halt auch für die Öffentlich-Rechtlichen sehr traurig, dass die nicht in der Lage sind, eigentlich ein neues Format zu entwickeln, was Ähnliches erreicht. Man muss natürlich allerdings sagen, dass das lineare Fernsehen sowieso nicht mehr in der Lage ist, diese Zahlen zu erreichen, weil natürlich die ganz junge Generation schon gar kein Fernsehen mehr guckt. Nee. Und selbst ich als nicht mehr ganz junger seppe jeden Abend noch einmal durch und bin dann direkt bei Netflix und Co., weil man
meine Eltern auch
feststellt, und genau, ein Freund klar von uns, auch, die auch schon einen Tag älter sind, die sind selbst auch schon so weit, dass sie sagen, wozu soll ich das noch gucken? Läuft halt überwiegend Kokolores. Man muss allerdings, finde ich, auch sagen, dass es auch viele gute Dinge passieren, wenn ich jetzt so an Joko und Klaas denke, die ja immer ihre 15-Minuten-Spiele für die Sendezeit machen und ja diese große Serie über die Pflege gemacht haben.
Ja.
Finde ich immer ein bisschen erschreckend. Ich finde immer, es ist so ein bisschen der Auftrag eigentlich der Öffentlich-Rechtlichen, sowas zu machen, dass dann ein Privatsender kommen muss mit so einer erspielten Zeit eigentlich. Ich rechne denen das unheimlich groß an.
Das ist aber auch innovativ.
Aber
ne?
Es ist innovativ. Aber genau. Und es ist gut, dass sie es machen, weil sie treten damit im Grunde genommen dem Öffentlich-Rechtlichen auch in den Hintern, damit die sich auch ein bisschen weiter bewegen. So eine Böhmermann-Nummer passt ja eigentlich auch gar nicht zum ZDF. Muss man ja fairerweise
ja,
sagen.
Ja, stimmt, ja. Gut, dafür ist es dann auch ZDF Neo. Ne?
Ja, ja, aber läuft natürlich auch schon zu einer guten Zeit. Und ich habe schon oft gedacht, Böhmi, da bist du jetzt aber gerade wieder ganz schön weit gegangen, da klingelt gleich wieder das Telefon. aber gut, wie er sich mit allen anlegt und spricht halt Wahrheiten aus. Ne? Also wünscht man sich, dass sie in anderen Bereichen oft ausgesprochen werden.
Ja, aber das ist, glaube ich, so ein gängiges Ding, so dass nichts als erstes oder weniger in Deutschland, was als erstes gemacht wird, dass der Mut dafür fehlt, dass man dann lieber was abkupfert oder man reanimiert ein altes Format aus Angst, man könnte ja mit einem neuen was falsch machen. Und das ist immer irgendwie, finde ich das schwierig. Aber ich will auch nicht sagen, in Amerika ist alles besser, also so in die Richtung gehen wir jetzt gar nicht.
Auf keinen Fall.
Aber du hast gerade so ein schönes nicht. Wort benutzt, das finde ich toll, Kokolores. Ich liebe ja so alte.
Hab ich?
Ja, Kokolores finde ich so herrlich. Ich hatte mal irgendwann überlegt, ob ich ein Kinderbuch schreibe und da hätte es eine Figur gegeben, die heißt Kokolores. Das nur mal so, weiß ich nicht, warum mir das jetzt so
rauskommt. Das ist eine so schöne Idee. Ich finde, auf die sollten wir anstoßen. Dafür stehe ich kurz auf.
Hol den nächsten Wein.
Ah, der Riesling. Nein, Kokolores ist ein ähnlich schönes Wort wie Remi Demi. Und da denke ich natürlich an Deichkind, denke ich an Hamburg und da sind wir wieder bei Heimat. Aber das sind so, diese Worte, die muss man viel öfter wieder oder auch ausbaldowern, sondern ich finde das schön, wenn man das dann wieder so richtig so wieder in den Wortschatz aufnimmt. Das macht Spaß.
Ja, es ist ja erstaunlich, wie wenig Wortschatz der Mensch braucht, um sich zu verständigen.
Du warst im Norden.
Moin.
Na, wie geht's? Und sonst. Also,
tschüss.
War schön, mit dir geschnackt zu haben.
Ich habe eine Idee gehabt, was ich glaube, was dir ganz gut gefallen könnte, weil ich habe ein Kabinett mitgebracht. Riesling-Kabinett, Pittermännchen vom Weingut Johann Baptist Schäfer von der Nahe, Sebastian Schäfer, ein ganz hervorragender Winzer. Und dieser Wein hat nur 8% Alkohol.
Ach. Also ich müsste meins ja noch austrinken, ne?
Soll ich dir helfen? Aber das ist ein kleiner Schluck.
Guck das mal. Ist so ein kleiner Schluck. Oh.
Hervorragend, wie sie das macht. Schleswig-Holsteiner Dern.
Es gibt ja den Spruch, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz ladylike. Und vor allem ist es auch nicht so ganz, na wie soll ich sagen, ach, ich habe es einfach gesagt.
Riesling ist ja so eine geliebte und gehasste Rebsorte. Viele Leute trinken nicht so gern Riesling wegen der Säure. Und dabei gibt es ganz viele Rieslinge, die haben gar nicht so viel Säure.
Das stimmt. Es gibt tatsächlich, das schreckt mich meistens vom Riesling auch ab. Dann greife ich doch dann eher zum Grauburgunder. Aber du hast völlig recht. Es gibt hervorragende Rieslinge. Ich hatte mal einen Koch als Freund und der hat mich.
War nicht Tim Mälzer.
Nein. Hensler. Und auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, warum ich es erzähle. Auf jeden Fall hatte der einen wunderbaren Weingeschmack. Und da hatten wir, da habe ich tolle Rieslinge kennengelernt. So eine kleine, ein kleiner Schmankerl mal kurz. So, wir wollten anstoßen.
Hervorragend.
Oh, das ist ja interessant.
Das ist eine ganz andere Nase.
Ganz andere Note, ne?
So eine schöne Frucht, also riecht wirklich nach wie eine Weintraube eigentlich auch.
Ja,
so, ne?
Ganz anders. Oh, das finde ich ja, das finde ich toll.
Interessant, ne? Und er hat so ein ganz, ganz bisschen von diesem Dieselgeruch, was so Petrolgeruch ist, was Riesling oft hat.
Danke, dass du mir das mal erklärst, weil ich habe eben gerade, das meine ich wirklich, noch gedacht, woran erinnert mich denn das? Das stimmt, es ist der Dieselgeruch. Mhm. Ich denke, ich bin in der Werkstatt, in der Werkstatt.
Fehlt nur noch der Mechaniker.
Ja, ja. Ach, herrlich, der ist gut.
Und ich finde, so ein Kabinettchen ist eigentlich so ein guter Alltagswein. Was nicht heißt, dass man jeden Tag trinken soll. Drink responsibly. Aber das ist so, wenn man sich mittags mal trifft für einen Geschäftstermin. Oft ist es ja auch so, Alkohol ist natürlich auch etwas, was manchmal so ein bisschen so eine. Man will eigentlich nichts trinken, aber man weiß, wenn man nichts trinkt, ist man irgendwie so ein bisschen der Doofe. Das ist immer so ein bisschen ja doch in der Gesellschaft so drin. Dann finde ich so ein Kabinettchen immer ganz gut. Der hat 8% Alkohol. Ich weiß, don't drink and drive, aber wenn man es müsste, könnte man nach so einem halben Glas immer noch vielleicht einen Kilometer fahren, finde ich. Wenn man dann noch vielleicht eine kurze Pause und ein Glas Wasser einlegt. Das kann man gut tendenziell trinken, ein Fläschchen und ist noch nicht komplett betrunken, sag ich mal so. Nein, das ist ein großer Unterschied. Guck mal, der Provence Rosé hat 13% Alkohol und 8, das ist schon.
Das ist richtig. Aber liegt das am Kabinett oder ist das jetzt nur dieser besondere Wein, dass der nur 8 hat?
Das liegt am Kabinett, der hat halt einen hohen Restzuckergehalt. Also der Zucker, der vergoren wird durch die Hefen, wird ja in Alkohol umgewandelt.
Ja.
Und umso trockener der Wein dann wird, das ist nicht ganz komplett richtig erklärt, aber wenn er trockener wäre, würde er mehr Alkohol haben. Dadurch, dass quasi er nicht komplett durch ist, bleibt ein bisschen
Hauptsache
Zucker drin.
Hauptsache, wir sind nicht komplett durch.
Wir sind nie durch. Aber ich finde hervorragend. Also ich finde, es ist ein ganz tolles Stöffchen. Johann Baptist Schäfer, Pittermännchen, Riesling, Kabinett.
Merke ich mir mal für meine Abendtermine. Genau wie du sagst nämlich, natürlich gehört es dazu, dass man dann und wann essen geht, um auch Kontakte zu pflegen.
Finde ich übrigens auch unheimlich gut, wenn man gerne scharf isst. Weil durch diese Süße, wenn du so asiatisch hast oder auch Sushi und hast gerne viel Wasabi, das harmoniert jetzt immer sehr, sehr gut. So, jetzt hast du immer sehr viel mit Stars zu tun. Und die große Frage, die ich mir ja gestellt habe, ist, was ist eigentlich, wenn du was erfährst über einen Star? Und es ist aber wirklich eine große Nummer. Also angenommen, du hättest gib mal eine fiktive Geschichte.
Jetzt.
Das ist offiziell eine fiktive Geschichte. Du hast den größten deutschen Musikstar weiblich in jeder Show.
Helene Fischer.
Zum Beispiel. Und die hat einen Freund. Und dann kriegt die ein Kind von dem.
Du redest von aber, Helene Fischer.
Und du weißt aber, dass der in Wirklichkeit auf Männer steht.
Ah. Oh.
Was ist das für eine Story? Aber das kann man fast nicht auspacken.
Aber sie kriegt das Kind von ihm.
Keine Ahnung, das habe ich jetzt gerade gewonnen. Nein, es geht nur, wie geht man mit sowas um? Gibt es da nicht unheimlich viele Dinge? Wir haben, ja, ich weiß, wir haben gerade schon mal darauf angespielt, aber...
Naja, ganz ehrlich.
Also wenn du jetzt
selbst wenn wir im 21. Jahrhundert sind, ne, gibt es ja immer noch einfach natürlich nicht geoutete Schauspieler, Fußballspieler, genau das. Und das ist so. Und auch egal, wie oft wir das Thema Diversity oder so jetzt immer mehr benutzen und auch platzieren. Und da gibt es ja schon eine irre Bewegung auch bei den Besetzungen und so bei den Castern, bei den Produktionen. Ich will gar nicht abschweifen. Aber auf jeden Fall, da muss noch ganz viel passieren. Das ist ja so, ich meine, das Thema Sexualität, zu sich stehen und so. Da denkt man so, in der heutigen Zeit sollte das ganz normal sein. Ist es aber noch nicht, weil es einfach noch dieses Schubladendenken gibt. Und ich denke immer...
Ja, aber es ist unfassbar eigentlich. Ne? Also auf Netflix läuft gerade eine Dokumentation über Colton Underwood, ein sehr, sehr erfolgreicher NFL-Footballspieler aus den USA, der bei The Bachelor mitgemacht hat, volles Programm, der aber in Wirklichkeit schwul war. Und der das alles nur gemacht hat, um im Grunde genommen als hetero dazustehen, diese Fassade aufrechtzuerhalten und am Ende wirklich mit Tabletten kurz vor dem Selbstmord stand, es Gott sei Dank nicht hingekriegt hat und dann durch Hilfe von Familie und Co. im Grunde genommen den genau entgegengesetzten Weg gegangen ist, hat sich geoutet. Großes Interview in USA Today, morgen, also...
Wie heißt der denn, der NFL?
Colton Underwood. Sieht auch unfassbar gut aus. Und da denkt man dann halt so, Mann, was muss denn so einem Menschen vorgehen? Was muss der für einen Druck aushalten? Ich meine, der musste sowieso schon sportlich wahrscheinlich unfassbar viel Druck aushalten, aber stell dir mal vor, du bist 29 und hast 28 Jahre lang irgendwie, keine Ahnung, mit 6 weißt du, dass du irgendwie doch Jungs besser findest und musst dann irgendwie bis zum
gibt es ja, aber eben, bis heute gibt es das. Das ist ja nicht nur, guck mal, du sprichst ja gerade von einem aktuellen Beispiel aus dem Sport. Das ist so, genau, dieser Druck, das ist, jetzt weiß ich, hat er sich nicht auf Instagram sogar geoutet? Nee, das war ein anderer Entschuldige, ich bring's gerade durcheinander. Nee,
der hat sich tatsächlich im Fernsehen geoutet und ist dann aber, dann ging es, glaube ich, ziemlich los. Da kam der große Shitstorm.
Aber auf jeden Fall, was ich nur sagen will, ist, ich meine, man kann ja auch jetzt einfach mal zurückgucken. Ricky Martin.
Ja. Das Sexsymbol Nummer 1 der 80er, 90er Jahre. Ja klar, Jahre.
Und dann ist das so ein bisschen wahrscheinlich damals, du gehst dann so den Pakt mit dem Teufel, nenne ich das jetzt ein, nach dem Motto, du bist da der Schwarm von, ich weiß nicht wie viel, Teenie-Mädchen, jungen Frauen und alles und so. Und dann zerbricht diese Blase laut Beratern, laut Plattenfirma, wie auch immer was alles. Da wird ja richtig so eine Marke kreiert. Und das ist schon, und ich weiß auch, ich habe den auch mal getroffen, 2 übrigens auch. Und das war einmal so, es war vor dem Coming-out. Und das ist so... Und dann fragst du nach der Frau und findest das aber in dem Moment selbst irgendwie fast lächerlich, weil du denkst, ich glaube, der ist eigentlich schwul. Aber du kannst das ja nicht schreiben. Wieso? Also wie, warum soll ich das mir anmaßen, so zu schreiben? Und was bringt es einem dann auch, wenn derjenige noch gar nicht seine...
Naja, okay, aber angenommen, du hast das Interview durch, alles ist fertig, ihr geht raus und dann siehst du ihn... an der Ecke knutschen stehen mit einem Typen.
Ja, ich finde, das
sorry,
ist dann...
Sorry, dann musst dann du aber ja als Journalistin alles, eigentlich schon fast halt, sagen, ey, komm doch mal her, mein Freund.
Ja, natürlich.
Willst du mich
ja nicht
auf den Arm nehmen, so, ne?
So, natürlich. Das ist eine ganz andere Situation. Da kann ich ja auch gar nicht die Augen verschließen. Das ist ja genauso, wenn jetzt irgendwie, wenn wir wieder jetzt einfach von Sylt sprechen und ich bin da vor Ort und sehe dann irgendwie ein neues Liebespaar da rumknutschen, da kann ich auch nicht sagen, oh, ich bin jetzt hier aber im Urlaub. Dann ist total klar, dass ich entweder diejenigen mir gleich schnapp, ein Foto mache oder ich sag's ganz ehrlich oder einfach direkt sagt, Mensch, was ist denn nun hier los? Also darüber muss man
und
dann auch
und im Zweifelsfall wollen sie es ja auch, weil sonst würden sie ja nicht auf Sylt knutschen stehen, weil dann muss man ja fast davon ausgehen, dass irgendeiner heutzutage das Handy zückt und es live auf Instagram stellt.
Ja, dass sie das jetzt unbedingt dann wollen, dass jemand anderes das outet, das glaube ich jetzt nicht. Aber das Ding ist, ich will nur damit sagen, als Journalist, du bist dann auch eben nicht, du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt einen 9-to-5-Job, man ist dann on. Und ich habe das auch natürlich schon, also wenn man sowas sieht, einem passiert, dann, und dann schwingst du auch sofort den Telefonhörer Das ist klar.
Was war so journalistisch gesehen deine größte Glanzleistung und deine größte Fehlleistung? Du sagst, hätte ich das mal lieber nicht gemacht.
Oh, sehr gute Frage. Glanzleistung. Das ist ja immer so schwierig, sich dann so selbst zu loben, ne? So ein bisschen.
Was würde.
Deswegen lass mich kurz ein bisschen nach.
Was würde jemand anders sagen, was deine größte Glanzleistung war?
Ich denke, ich habe eine gute Geschichte oder einen sehr guten Job gemacht, wenn ich zitiert werde, im Sinne von das Medium, für das ich arbeite, oder eben auch jetzt, oder mein Buch, wenn daraus zitiert wird, egal ob online, im TV oder von anderen Medien. Man sagt dann immer gern, wenn die von einem abschreiben. Wenn du einfach Inhalte schaffst, exklusive Inhalte schaffst. Das ist mein Job und das ist auch das Ziel. So, dann das ist eine Glanzleistung. Dann habe ich zum Beispiel, ob jetzt mit nationalen oder internationalen Stars, dass man wirklich sagt, ich hatte es als erstes. Das ist so, und dann macht man sich dadurch einen Namen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, weil du musst dir natürlich einfach ein großes Netzwerk, was ich vorhin schon meinte, aufbauen, Vertrauen aufbauen, aber du musst vor allem ganz schön umtriebig sein, dass du all diese Leute erstmal kennenlernst.
Du musst ja so ein Partyhuhn eigentlich sein. Du musst ja überall unterwegs sein.
Ich bin früher, ich bin jetzt schon viel ruhiger geworden. Wenn das manche hören, lachen die laut. Aber ich war früher nur unterwegs. Und ich habe auch Leute einfach, du darfst keine Angst haben. Und das ist aber auch schön, bist so gezwungen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Weil eigentlich steckt in mir auch ein schüchternes Ding. Ich war früher ein sehr schüchternes Mädchen.
Das glaube ich dir nicht.
Du musst dann eben einfach dir selbst in den Hintern treten und einfach auch die Leute ansprechen, sagen, guten Tag, darf ich mich vorstellen, und so ein bisschen so. Und da stehen natürlich manche, wie viel Abfuhren ich mir da sozusagen eingehandelt habe, weil manche dachten wahrscheinlich, was will die denn jetzt so ungefähr? Aber alleine, inzwischen ist es ja so, du gehst auf eine Party und du kennst auch alle. Das ist so, und das ist aber natürlich,
oder wenn du reinkommst, rufen schnelle Ilka.
Ja, es passiert sogar. Aber auf jeden Fall, es ist dann in dem Fall H.P. Baxter. Ilka. Nein, auf jeden Fall, aus uns spricht schon der Wein. Nein, ich wollte nur sagen, ich bin früher zum Echo gegangen. Das war eine riesen Nummer, zum Echo zu gehen. Ich war Volontärin, ich war bei RTL 2, gerade bei den Nachrichten. Da habe ich gesagt, ach Echo, das ist ja toll, so ganz naiv. Kann ich da auch mitkommen? Natürlich nicht, man musste sich akkreditieren. Ich wusste damals noch nicht mal, ich glaube, ich war 20, was eine Akkreditierung ist. So, aha, fand das Wort schon spannend. So, und irgendwann bist du dann eben auf diesen Partys, weil du für das richtige Medium arbeitest. Das war dann in dem Fall Bild am Sonntag. Zack, bist du da. Und du denkst so, ich kenne die ja alle, aber die kennen mich ja nicht. Daran musst du dann was ändern. Entweder willst du da mitmischen, kannst aber nicht dumm in der Ecke rumstehen. Also move your ass, geh auf die Leute zu. Und das ist ganz interessant, dass man entwickelt sich dann eben weiter, oder was das auch mit einem macht, so sich zu überwinden. Mein Job hat auch oft was mit Überwindung zu tun, weil du bist nicht immer fröhlich, du bist nicht immer high energy, du bist nicht immer, vor allem wenn du schon 5 Tage unterwegs warst und das von morgens bis abends, und du denkst, boah, heute Abend muss ich Gas geben. Und du bist aber eigentlich erschöpft. Du musst dich dann überwinden. Und so ein bisschen so.
Hilft dir ein Kabinettchen auch wieder auf die Beine.
Naja, weil das Ding ist, und ich bin immer gut, wenn ich meine Leichtigkeit habe. Wenn ich bin und wenn die Leute, ich glaube, dann ist man authentisch. Das merkt der Gegenüber auch. Egal, ob ich dann auch vielleicht mal überdreht bin, gackerig. Ich stehe auch dazu, dass ich eben, man hört mich oft, bevor man mich sieht. Das ist eben, weil ich laut lache und alles und so. Meine Nichte sagt immer, du lachst so laut. Und habe ich gesagt, für Fröhlichkeit muss man sich nie entschuldigen.
Nee, man muss sich nicht für Fröhlichkeit und gute Kleidung entschuldigen. Man kann nie overdressed sein und zu freundlich sein.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist so. Das war eine schöne Antwort, aber ein Teil fehlt ja noch. Was war das der Worst Case, wo du sagst, oh Mann, Ika, ey. Das ist so ein bisschen wie bei Politikern. Die antworten auch immer so gerne so ganz lange und umfassend. Und dann haben sie nicht das gesagt, was sie sagen sollen. Naja, Herr Scholz kann das auch ganz besonders gut.
Herrlich. Oh nee, das ist aber jetzt überhaupt, Politikerin, ich habe ja eher schon mein Herz ja auf der Zunge. Ich muss jetzt darüber mal wirklich nachdenken. Das war bestimmt, wenn zu Anfangszeiten, wir haben mal eine böse Geschichte gemacht.
Für welches Medium?
Oh, da muss ich jetzt, und da möchte ich mich eigentlich auch für entschuldigen. Das, und zwar, das war für die Viva Bums. Das war das Jugendmagazin für Viva und was ich schon erzählte, und Bild am Sonntag. Und da haben wir, das war gerade in den Anfängen, da haben wir über die Kelly Family. Ich hatte da einen sehr guten Informanten, der nah dran war. Informanten sind ja sehr wichtig. Ja, genau, schenk ruhig nach.
Also ich habe nochmal ein kleines so Glas eingeschenkt, ja.
Nein, ich hatte einen guten Informanten, der erzählte dann auch über die, sag ich mal, Zerwürfnisse innerhalb der Family. Der Vater war nun auch ein Patriarch, muss man mal sagen, und so hat die Familie sehr in Schach gehalten und alles. Und das war, glaube ich, so auch noch die Phase, ja, wo man sich so über die Auswirkungen oder so als, ich sag mal, junge Reporterin vielleicht noch nicht so bewusst war. Da hatten wir dann wirklich die Zeile gemacht, aus die Laus. Und das ist eigentlich, das ist respektlos. Und
das ist ein bisschen, ja.
Ja, und das ist, und da hatte ich, also, und das Ding ist.
Weil das Aussehen der Kelly Family, die Kleidung war natürlich auch Markenbild.
Ja, das ist respektlos. Mhm. Und das muss ich jetzt mal, deswegen ist gut, dass du die Frage stellst. Und danke auch, mir war das gar nicht so bewusst, dass ich darauf noch nicht geantwortet hatte. Wir haben das denn gemacht.
Härtester Journalismus hier.
Ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und da haben wir das Ding ist, die Viva Bums war gerade neu und die wurde dann auch noch beworben in Kooperation mit Bild. Die waren gerade befreundet, mal ja nicht, mal, also dass sie zusammengearbeitet haben. Und da war das so ein Titelanriss, auf der Seite 1 aus die Laus. Und dann rief mich Joey Kelly an. Oh, dann war mir ganz schlecht. Und ich weiß noch genau, wo ich stand. Naja, und ich stand Neuerwals, weiß ich noch genauso, hier in Hamburg. Und er hat da mich beschimpft. Und das, ja, ist auch interessant, dass die Geschichte rauskommt. Und daran habe ich mich, glaube ich, jetzt locker 15 Jahre oder so gar nicht erinnert. Und das, darauf bin ich nicht stolz. Ich bin
beim Psychotherapeuten.
Und ich so, bitte kram nicht weiter. Nein, das ist ja auch interessant, weil du mich jetzt interviewst und ich ja sonst die Oberhand habe. Schenk nicht noch nach.
Ika, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ach, wir enden jetzt mit der Kelly Family.
Ich finde die Kelly Family, die nach wie vor übrigens alle gut geratene Kinder
und
sind.
Und übrigens, ne? Maite Kelly, um den Bogen nochmal zum Buch zu schlagen, Maite Kelly ist ja tatsächlich in meinem Buch. Und die zum Beispiel, mit der hatte ich ein Vorgespräch, die hat zu mir gesagt, sie vertraut mir und sie macht mit mir exklusiv die Geschichte. Sie spricht in meinem Buch das erste Mal über ihre Scheidung. Das war für sie als Katholikin eine ganz große Nummer, weil sie quasi gescheitert ist, als vor Gott. Ne? Und das Ding ist auch eine ganz persönliche Geschichte, weil sie sagt in dem Buch, meine Heimat ist Gott. Das ist jetzt nur, um den Bogen zu schlagen. Du siehst eben.
Und glaubst du ihr das? Glaubst du wirklich, dass sie wirklich so gläubig ist? Oder glaubst du, das ist so eine Masche?
Nein, die ist auf jeden Fall gläubig, das weiß ich auch. Und die hat auch, die wurde auch gesegnet und wie die geheiratet hat.
Kann man als gläubiger Mensch überhaupt im Schuhgeschäft tätig sein?
Oh, ich glaube, das gibt ganz vielen Halt.
Ja.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Und weil das Halt gibt, Tiefe und das Schuhgeschäft, was ja zuweilen, sage ich jetzt extra mal, sehr, sehr oberflächlich sein kann. Und es ist eben nach außen hin immer schillernd und bunt und, ne, und anziehend. Da ist das natürlich eine ganz andere Ebene. Ja, es gibt auf jeden Fall Halt.
Ja, das Showgeschäft ist nach außen hin immer schillernd, anziehend und sag ich mal so das, was sich jeder Bürger irgendwie wünscht. Da oben möchte ich sein. Und dann sieht man dann die Dokumentation von Avicii, der genau das Gegenteil beschreibt. Ich bin auf der Bühne, bin ich ein Star und danach sitze ich alleine in der Hotelsuite und der Einzige, der noch kommt, ist irgendwie der Zimmerservice.
Davon, das erzählen ganz viele, das hat Robbie Williams auch erzählt. Es gibt einfach natürlich, damit musst du mal zurechtkommen. Das ist so ein bisschen, ich habe darüber auch mit vielen Stars, internationalen Rockstars gesprochen, wie das ist, wenn du vor 60.000 bis 80.000 Menschen stehst und genau das, was du gerade schilderst, erfährst, weil du bist am Ende allein. Und wie hält man sich aus? Und wie hältst du es aus? Da kann sich keiner reinversetzen von uns, niemand. Du wirst gefeiert, frenetisch umjubelt. Du bist total high. Und dann ist das, glaube ich, auch, dann kann man vielleicht verstehen, ohne dass ich das jetzt gutheißen will, dass die sich dann irgendwann so flüchten, sag ich mal, in Drogen, Alkohol und das Ganze, weil die kommen damit gar nicht, die können das gar nicht kompensieren.
Das muss unheimlich schwer sein. Vor allen Dingen, weil die Zeitspanne, in der diese Höhen und Tiefen passieren,
ganz
so schnell
genau.
Sind.
Oder nach Natur, das ist auch nichts Neues, dass einfach Bands danach einfach in ein Loch fallen. Du bist dann weil das hat ja gar nichts mit der richtigen Welt zu tun. Du bist on Tour, lass es auf Welttour sein, es müssen ja nicht die Stones sein, können ja auch neue
Bands sein. Kleine Band wie Coldplay sein, von denen habe ich das nämlich auch gelesen.
Diese kleine Band.
Die haben das auch beschrieben. Sie sind monatelang auf Tour, von morgens Zähne putzen bis abends Hintern abwischen, alles wird gemacht.
Genau.
Schuhe zu binden, das Auto steht parat, das Essen ist parat, du musst eigentlich nichts machen, außer irgendwie Proben in Time sein und auf der Bühne stehen.
Genau, du gibst dein Leben in die Hände von anderen, du bist durchgetaktet, komplett und bist immer, du bist aber dann auch wie in einem Dauerrausch und dann kommst du nach Hause, ja, und da wartet das wirkliche Leben mit den wirklichen Problemen.
Ja, da steht Mutti und sagst du auch mal durch. Ne?
Wisch noch mal hier kurz den Tisch ab, bevor du eindeckst.
Ja. Mit Politikern hast du nicht so viel zu tun, ne?
Doch. Also wir haben jetzt gerade irgendwie.
Das bietet sich in ja Berlin auch total.
Absolut. Das ist auch wichtig, sich da auf dem politischen, sag ich mal, Parkett zu bewegen. Ich habe gerade.
Hattest du Heiko Maas schon mal? Also vor dem Mikrofon?
Du bist so ehrlich. Nein, aber ich muss gerade lachen, weil ich habe eben ausgerechnet gerade von einer grünen Politikerin.
Claudia Roth.
Nein, die war es nicht. Eine SMS bekommen und ich saß neulich. Also Dorothee Bär, mit der habe ich viel jetzt gemacht. Ah, ja. Die ist auch in meinem Buch. Dann Claudia Roth, da erwähntest du, weil die auch in meinem Buch ist.
Und weil ich die auch liebe.
Oder aber es war neulich, war auch so ein Dinner. Da saß man dann eben mit Michelle Müntefering, Ricarda Lang. Düsentekal ist jetzt nicht politisch, aber doch eben so in dem Sinne Menschenrechtsaktivistin und Dorothee Bär und so. Also dann sitzt man auch in solchen Kreisen und das ist auch total wichtig. Und mit tollen, starken Frauen in einer männerdominierten, ne, muss man auch sagen, Welt,
was jetzt wie du ja sagst, mit der neuen Koalition aber sehr viel besser geworden
sagen,
ist.
Das hat sich natürlich jetzt mit, also wirklich, das ist ja Wahnsinn, der totale Frauenpower, und viele.
Es klingt vielleicht doof, es ist vielleicht nur eine ganz persönliche Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, es ist sofort alles ein bisschen ruhiger. Es ist viel weniger Gehacke und Gebeiße. Es ist erstmal.
Wir sind noch ganz
am Anfang.
Ich wollte gerade sagen, die müssen sich jetzt ja nochmal ganz neu aufstellen. Das Abgefahrene ist aber, wie schnell einfach alles neu gemixt wird. Ne?
Und alle anderen weg sind. Und es sind, also, ich war schon immer ein Merkel-Fan. Auch wenn sie nicht alles richtig gemacht hat, bestimmt. Aber ich fand sie schon keine schlechte Kanzlerin. Aber es ist interessant. Übergabe, weg. Es gibt keine CDU gefühlt mehr, die finden gar nicht mehr statt?
Als Beispiel, genau. Ich sitze jetzt in Berlin, das ist auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist übrigens auch ganz wichtig als Reporter, aber das kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht planen. Aber ich sage mal so, da habe ich oft Glück auch einfach. Oder das ist eben, oder ich bin auch da wieder umtriebig. Und dann war ich morgens um 9.30 Uhr in einem Hotel zum Frühstück verabredet mit einem Wirtschaftsboss. Du siehst, also es sind immer nicht nur die Show- und Rockstars. Und am Nebentisch Armin Laschet.
Der
aber, Arme. Genau, allein Tee trinken, ohne Security, musste draußen aufs Auto warten, musste noch hinterher telefonieren. Und da siehst du, und das war, glaube ich, einfach 2 Wochen nach der Wahl, wie schnell es gekippt
vom
ist.
Vom Rockstar, von der
Wahnsinn.
Tour direkt nach Hause quasi.
Herrlich.
Ist der Vergleich
hinkt. Der Vergleich
nicht,
ist super.
Ja.
Ja, ganz genau.
Wir haben uns neulich darüber unterhalten, wie das auch für Frau Merkel ist. Und ich glaube, das sieht sie ähnlich. Sie muss erstmal wahrscheinlich auch lernen. Die hat jetzt 12 Jahre nicht eingekauft. Ich meine, die wird auch immer noch eine Haushälterin haben, so ist nicht. Aber man ist dann
16.
Einmal, ja, 16 Jahre.
Nicht 12, 16 Jahre.
16 Jahre. Wahnsinn. Kohl auch, ne?
Also ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich halte hier vor allen Dingen eine Sache zugute. 16 Jahre seines Lebens für ein Land im Grunde genommen aufzugeben. Die hat ja kein Privatleben gehabt. Die hat ja jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Die konnte nicht in Ruhe in Urlaub fahren und gar nichts. Da muss man im Zweifelsfall, die kann man gemocht haben oder nicht, schon einfach auch ein Stück weit Respekt haben, finde ich.
Absolut, absolut. Und dann können sie alle noch meckern.
Den Job für das Geld nicht machen.
Nee, und alle noch so am Meckern, was alles schiefgelaufen ist. Aber also ich würde sagen, wir
meckern
stoßen jetzt
Deutschen
mal.
Immer gut.
Genau, wir wollen nicht meckern, sondern ich sage wirklich Dankeschön für die Einladung.
Vielen Dank, dass du hier warst, in diesem wunderbaren Hotel für Jahreszeiten. Zu einer wunderbaren Talkrunde mit 2 wunderbaren Weinen. Kann es nur noch mal sagen, wir werden das auch in unsere Shownotes stellen. Le Pas de Moi, Chateau Gassier und Johann Baptist Schäfer, Pittermännchen Riesling Kabinett. Und was stellen wir fest? Sie ist wie ein Chamäleon, sie kann beides.
Man ist, genau, es ist ja immer die Frage, wie viele man ist, ne? Oder trinkt, wie viele man trinkt.
Das stellen wir jetzt gleich nach der Aufzeichnung fest, wie viel wir trinken können. Schauen wir mal. Es ist ja Freitag heute und deswegen können wir noch ein bisschen was machen. Also vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, liebe Ilka, dass du hier warst. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und gute Nacht.
Gute Nacht, schönen Abend.
So, liebe Weihnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Peace.